Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio Fips Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Susanne und Franz Bernd Becker. Das Stift. Mord im Pflegeheim. Es handelt sich um eine Trilogie von Büchern. Dazu werden die Autoren gleich selber noch was sagen. Mein Name ist Rüdiger Wolf vom Manuela Kienzel Verlag und ich führe Sie heute durch die Sendung. Ich möchte auch ein paar Worte vorab zu den Autoren verlieren. Susanne Becker, geboren in Hamburg, aufgewachsen in Nordfriesland, arbeitete als Krankenschwester und die letzten 13 Jahre in der Pflegedienstleitung bzw. als Qualitätsbeauftragte in einem Pflegeheim. Franz Bernd Becker, geboren in Stolberg, hat bildende Kunst an der Düsseldorfer Kunstakademie studiert und sich später zum Sozialbetriebswirt und Diakon ausbilden lassen. Heute leben sie in der historischen Altstadt von Görlitz in einem 500 Jahre alten Renaissancehaus. Herr Frau Becker, wie sind Sie eigentlich zum Schreiben gekommen?
Zum Schreiben sind wir eigentlich ganz zufällig gekommen. Es war nie in unserer Lebensplanung. Wie Sie ja schon sagten, wir haben gearbeitet, also ich mein ganzes Berufsleben als Krankenschwester und in der Altenpflege als Pflegedienstleitung. Und dann irgendwann haben wir beschlossen, diesen Beruf nicht mehr zu machen und hatten dann erstmal Zeit zur Verfügung, dann ein unerschöpfliches Thema und auch die Idee dazu. Und wir hatten dann gesagt, wir schreiben das, was wir erlebt haben, ohne dass wir irgendwie was anprangern wollen oder irgendeine Therapie damit für uns erwirken wollen, sondern einfach nur so aus Lust heraus jetzt so mit Abstand zu erzählen, was wir so erlebt haben.
Und daraus ist dann eine Trilogie von Krimi bzw. Krimiserie um Pflegeheim geworden. Angekündigt hatten wir das Ganze ursprünglich noch unter dem Titel des ersten Buches.
Genau.
Aber ich glaube, da haben Sie ein paar Worte in Ihrer Einführung zum Thema dazu.
Genau, das erzähle ich dann, ja. Ja, soll ich?
Ja, genau. Aber
ich gebe Ihnen zuerst mal eine kurze Einleitung zur gesamten Serie des Stift. Der Ort ist Altenburg, eine fiktive Stadt nahe Düsseldorf am Niederrhein. Einige Standorte aus Görlitz in Sachsen haben wir dort hineingesetzt. In unseren Romanen werden persönliche Erfahrungen, ähnliche Begebenheiten und Fiktionen aus einem Pflegeheim im Laufe einer Arbeitswoche, meist in mehreren Tagesschichten, wiedergegeben. Der Heimleiter und ehemalige Priester Markus Bürger ist die Schlüsselfigur. Er trägt den Frust, die Angst und Panikzustände in sich, die sich so im Laufe seines Berufslebens aufgestaut haben. Ständig gerät er in missliche Situationen, die er kaum zu bewältigen weiß. Seine noch bestehende Verbindung zur katholischen Kirche, eine unterirdische Krypta sowie seine Träume und die seines näheren Umfelds spielen in allen drei Büchern eine besondere Rolle. Oft stellen sie einen Bezug zur Wirklichkeit dar, manchmal sind sie nur gruselig. Ein zusätzliches Merkmal der Stiftskrimis ist, dass immer eine Parallelgeschichte vorkommt. Sie stellt Kontakt zur Außenwelt dar, wenn man ein Pflegeheim als geschlossene, unnatürliche Lebensform ansieht und ist irgendwie mit den Geschehnissen im Heim verknüpft. Artikel aus der Tageszeitung dienen zur Darstellung der aktuellen politischen Weltlage und werden den Figuren in den Mund gelegt, die nicht zwingend unsere Meinung zum Ausdruck bringen müssen. Wir haben aber auch versucht, den Spaß und die skurrilen Charaktere, die einem im Pflegeheim so begegnen, aufblitzen zu lassen. Im ersten Band des Stift, Mord im Pflegeheim, das 2015 erschienen ist, spielt die Handlung im Frühjahr 2014. Die Sterberate ist selbst für ein Pflegeheim auffällig hoch. Marie, die Pflegedienstleitung und Ehefrau des Heimleiterbürgers, weiß nicht, ob es im Zusammenhang mit der schlechten Besetzung und dadurch mangelnden Pflege steht oder andere Ursachen in Frage kommen könnten. In ihr keimt ein Verdacht, den sonst niemand nachvollziehen kann. Diese Tatsache und eine unangemessen positive Bewertung des medizinischen Dienstes zur Qualität des Hauses, schwieriges Personal und ihre Schwangerschaft setzen ihr zu. Dann verschwindet auch noch ihr fast zweijähriger Sohn Martin spurlos. Und der Freund einer Pflegerin wird ins Koma geprügelt. Kommissar Müller nimmt jetzt doch die Ermittlungen auf. Er ist bereit, die zuletzt Verstorbenen obduzieren zu lassen. Und tatsächlich sind sie mit einem blutdrucksenkenden Medikament getötet worden. Seiner Meinung nach müssen die Verbrechen separat betrachtet werden und wurden somit von mehreren Tätern begangen, und zwar bevorzugterweise von einem der Bewohner. Er hat einen ehemaligen KZ-Arzt in Verdacht, der allerdings auch bald zu den Opfern gehört. Parallel zum Heimalltag werden zwei weitere Geschichten erzählt. In den 60er Jahren wächst ein junges Mädchen in einem von einer Sekte geprägten Elternhaus auf. Sie wird drangsaliert und missbraucht. In der Gegenwart wird ein weiteres Mädchen in einem unterirdischen Bunker im Wald gefangen gehalten. Sie hören nun aus Kapitel 7 die üblichen Verdächtigen. Inzwischen sind auffällig viele Bewohner dahingeschieden. Heimleiter Bürger sitzt in seinem Büro. Er ist sauer, weil der Hausmeister des Stifts, ein verschlagener Typ namens Ladelund, der überall seine Nase reinsteckt, außer in seine Arbeit, sich Zugang zu verschlossenen Personalunterlagen verschafft hat. Ladelund hoffte wohl, Hinweise über Kollegen zu entdecken, die darauf schließen lassen, dass sie anderswo auffällig geworden sind und somit fähig, einen Mord zu begehen. Zudem ärgert Bürger sich über seine Sekretärin Kaiser, die dem Hausmeister den Schlüssel zu den Akten gegeben haben muss.
20.03.2014, Donnerstag. Bürgers Augen gehen nochmals nach draußen. Inzwischen gießt es in Strömen und der Wind hat weiter an Fahrt aufgenommen. Da sieht er das Unheil auch schon fluchend aus seinem Wagen steigen. Sie sind verabredet. Müller hat ihm telefonisch mitgeteilt, dass er ihn noch heute Vormittag zu sprechen wünscht, konnte aber keine genaue Uhrzeit angeben. Das hört sich schon mal nicht gut an. Er geht ihm entgegen, öffnet ihm die Tür. Müller schüttelt sich wie ein nasser Hund. Die Haare seiner ansonsten perfekt gestylten Frisur hängen trostlos angeklatscht um seinen Kopf herum. Scheiß Wetter, können wir irgendwo ungestört reden? Wenn es sein muss, denkt sich Bürger, bevor er diesbezüglich etwas unternehmen kann, steht Kaiser auf und knallt die Tür ihres Büros zu. Müller sieht ihn fragend an. Bürger zuckt mit den Schultern. Hatten gerade ein wenig Stunk, erklärt er. In deiner Behörde gibt es sowas bestimmt nicht. Naja, hängt immer von den einzelnen Personen und Charakteren ab. Und wie man sie zu nehmen weiß. Sie setzen sich in den hinteren Raum an Bürgers Schreibtisch und auch hier schließt er vorsorglich die Tür. Es sind für seinen Geschmack eindeutig zu viele Detektive unterwegs. Es ist schlimmer als angenommen. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen, aber das hier könnte sich zu dem grausigsten Kriminalfall der letzten Jahrzehnte entwickeln, fängt Müller an. Bürger schluckt, sein Mund wird trocken. Das kann doch nicht normal sein. Was will der mir denn jetzt erzählen? Also, ich meine, du willst doch nicht andeuten, dass tatsächlich ein Verbrechen vorliegt. Müller schweigt. Er macht plötzlich einen erschöpften Eindruck. Bürger lässt seine Augen gnadenlos auf ihm ruhen, will wissen, was Sache ist und doch wieder nicht. Er überlegt kurz, ob er Marie anrufen soll, aber vielleicht ist es besser zu warten. Das Ganze wird sich doch sicher als ein Riesenirrtum entpuppen. Stattdessen fragt der Polizeibeamte, ob er eine rauchen darf und guckt sich schon nach irgendwas um, auf das er die Asche streuen kann. Nein, eigentlich nicht. Ich kann mit dem Wind ja kein Fenster aufmachen. Bürger sieht dabei nochmals raus und bevor der Sturm gegen die Scheibe peitscht, kann er die Druckwelle schon spüren. Es ist ein mächtiges Tosen, das sich dem Haus da entgegenschleudert. In seinem Inneren regt sich dafür weniger. Er fühlt sich wie abgestorben. Dann eben nicht, Müller räuspert sich, bevor er endlich beginnt. Die Gerichtsmediziner haben die halbe Nacht durchgearbeitet. Eine Eilsektion jagte die nächste. Und schon legt er eine kleine Verschnaufspause ein, als wenn er es langsam angehen möchte. Bürger verliert allmählich die Geduld, trommelt mit den Fingern auf die Tischplatte ein. Okay, ich will es kurz machen. Bei allen 6 Leichen wurde das gleiche Medikament nachgewiesen, in erhöhter Dosis, sodass davon ausgegangen werden kann, dass ein Tötungsdelikt vorliegt. Bürger laufen kalte Schauer über den Rücken, passend zu dem Schneeregen, der gerade in rasender Geschwindigkeit den Parkplatz vor seinem Bürofenster in ein schmuddeliges Weiß hüllt. Er zieht die Notfallschublade seines Schreibtisches auf und fischt eine selbstgedrehte Zigarette heraus, die er sich auch gleich ansteckt. Hab leider nur eine. Müller winkt ab und zupft eine eigene Packung aus der Innentasche seiner Designerlederjacke im Bikerstil. Du weißt, was das bedeutet, fragt er und nimmt sehr wohl den süßlichen Geruch im Raum wahr. Ich kann mir vorstellen, dass gleich ein unglaubliches Polizeiaufgebot wie die Heuschrecken hier einfallen wird. Wir wollen schon ein wenig diskreter vorgehen. Schließlich muss man in so einem Altenheim auch sowas wie Pietät walten lassen. Normalerweise sind wir nicht so feinfühlig, wenn es um die Wahrheitsfindung geht. Aber mit der Konstitution einiger Insassen hier steht es ja nicht unbedingt zum Besten. Und mit meiner schon mal gar nicht, denkt Bürger und wundert sich über das plötzliche Taktgefühl des Beamten. Der war doch sonst nicht so mitfühlend, aber vielleicht hat er im Laufe der Jahre dazugelernt. Also, was passiert nun? Wir werden gleich mit den Befragungen beginnen. Er zieht an seiner Zigarette, die Asche droht jeden Moment abzufallen. Bürger schiebt ihm eine Untertasse rüber. Und mit der Durchsuchung aller Schränke, und ich meine alle, also Medikamentenschränke, Personalspinde und auch die in den Bewohnerunterkünften. Diesmal bin ich klüger. So absurd es klingt, aber ich weiß, dass genauso gut ein durchgeknallter Greis für das alles verantwortlich sein kann. Er beugt sich leicht vor, sieht Bürger mit zusammengekniffenen Augen an. Besonders die Alten habe ich diesmal ganz weit oben auf meiner Hitliste stehen, raunt er ihm zu. Bürger, der sich mental dank seiner Zigarette einigermaßen hält, ist sich da nicht so sicher. Wie ist das Mittel denn verabreicht worden? Subkutan. Es wurden Einstichstellen entdeckt. Und in oraler Form hätte es nicht diese fatalen Auswirkungen gegeben. Ich kann aber beim besten Willen nicht in den Kopf kriegen, wie ein Bewohner das bewerkstelligen sollte. Hier gibt es auch niemanden, der medizinische Vorkenntnisse hat. Vor seinem geistigen Auge sieht Bürger Charlotte Pester eine Ampulle durchbrechen, aufziehen und damit ins nächste Zimmer verschwinden. Oder Bach oder Jones. Blödsinn. Ha, denen traue ich einiges zu, meint Müller verächtlich. Wenn du meinst, sagt Bürger mit wenig Überzeugung, er fühlt sich ermattet und für die Dinge, die da kommen, nicht ausreichend gewappnet. Müller spürt seine Resignation. Zuerst werde ich eine Pressekonferenz geben. Durch Bürger geht ein Ruck. Naja, wir können nichts mehr geheim halten. Zu viele Angehörige sind involviert. Höchstwahrscheinlich wissen es schon der ganze Ort und bald die komplette Republik. Ich denke, das wird über die Landesgrenzen hinausgehen. Irgendwie scheint Müller diese Vorstellung zu gefallen. Jesus, Bürgers Kiefermuskeln treten hart hervor. Schweißperlen sammeln sich auf seiner Stirn. Nach dieser Art von Öffentlichkeitsarbeit steht ihm aber so gar nicht der Sinn. Aber keine Sorge, beruhigt Müller ihn. Ich werde klar herausstellen, dass es sich hier um einen irren Einzeltäter handeln muss. Das Stift kann deshalb nicht verantwortlich gemacht werden. Schließlich geht es ja nicht darum, dass das Personal zu doof ist, den richtigen Bewohnern das richtige Medikament in der richtigen Dosierung zu verabreichen, oder? Also werdet ihr keinen Schaden nehmen. Bürger betrachtet ihn fast teilnahmslos. Für ihn ist alles denkbar. Er wünscht sich so richtig weit weg. Ich würde jetzt eigentlich gerne Marie anrufen. Er drückt seinen Joint aus, steht auf und öffnet das Fenster, um sich sofort gegen den Rahmen zu stemmen, der durch den tosenden Orkan droht, aus der Verankerung zu fliegen. Die Aussage einer Bewohnerin fällt ihm ein. Hoffentlich wird hier nicht sinnlos gestorben, schießt es ihm durch sämtliche Gehirnwindungen.
Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Familie Becker. Wo habe ich meinen Zettel? Susanne und Franz Bernd Becker mit einer Krimiserie um seltsame Todesfälle im Pflegeheim. In der ersten Phase ging es ums erste Buch Mord im Pflegeheim. Im zweiten Block hören wir jetzt etwas aus dem zweiten Buch.
Band 2, Weshalb sollte ich da nichts Böses tun, erschien 2016, handelt in der nahen Zukunft, 6 Jahre später, im Dezember 2020. Eine düstere Zukunftsvision in der deutschen Altenpflege. Roboter übernehmen die Pflege und die alten Menschen werden in Spezialbetten am Leben erhalten. Aische, eine Pflegehelferin und gute Freundin von Marie, wird seit 2014 vermisst. Ihre Knochen liegen im Tannenwald und werden von der Witterung freigelegt. Ihre Gedanken gehen zurück in das Jahr ihrer Ermordung. Ihr Geist versucht, mit Menschen, die ihr nahe standen, in Kontakt zu treten. In Altenburg wird ein Junge namens Christian entführt. Schnell glaubt die panische Bevölkerung, dass der Täter ein durchgeknallter Bewohner aus dem christlichen Stift Maria im Tannenwald sein muss. Dann verschwindet auch noch eine junge Frau spurlos. Kommissar Müller muss klären, ob die Fälle zusammengehören. Olli Pester, der Sohn einer Bewohnerin, ist nach langem Schmarotzertum selbst zum Pflegefall geworden und hat damit erstmals die Legitimation für seinen Aufenthalt im Stift erworben. Die Belegungsstruktur des Hauses ergibt sich aus Schwerstkranken in der unteren Etage, teilweise noch selbstständig Hochbetagten im ersten Stock und psychisch Auffälligen im obersten Stockwerk, die teilweise unter den Folgen ihres Drogenkonsums und Lebenswandel leiden. Marie hat Stress mit einem renitenten Mitarbeiter, dem selbsternannten Wohnbereichsleiter Norbert. Und sie steckt in einer Ehekrise. Sie glaubt, den Mörder von Aisha ausgemacht zu haben und will es auf eigene Faust beweisen. Bürger kann sich nur schwer an die veränderte Hightech-Pflege gewöhnen und er wird von seiner eigenen Vergangenheit eingeholt, die ihn in den Kreis der Tatverdächtigen rücken lässt. Sie sorgen sich zudem um ihre Kinder Martin und Leni, die gemeinsam mit Martins Freund Paul auf ein Abenteuer im Stile der fünf Freunde von Enid Blyton aus sind. Sie dringen in ein Spukhaus ein, um es zu erkunden und begeben sich in Lebensgefahr. Im 9. Kapitel dieses Buches, Hartes Durchgreifen, ist es Freitag, der 18.12.2020, vormittags. Olli Pester sitzt in seinem Wohnbereich der psychiatrischen Abteilung des Stifts. Die aufwendigen und kostenintensiven Psychiatrien sind abgeschafft. Sie wurden mit herkömmlichen Pflegeeinrichtungen zusammengelegt, da sich die Krankheitsbilder oder zumindest die Auswirkungen recht ähnlich sind. Es gibt lediglich noch forensische Kliniken, die sich mit der Unterbringung von psychisch kranken Straftätern befassen. Pester vertreibt sich die Zeit mit Musikhören und Lesen der herumliegenden Zeitung, bis er Besuch von Martin, dem Sohn von Markus und Marie Bürger, bekommt. Martin ist ein wenig von der Rolle. Er hat in der Nacht in einem baufälligen Haus gegenüber seines Kinderzimmers merkwürdige Beobachtungen gemacht. Einige Tage zuvor ist er mit seinem besten Freund dort eingedrungen und glaubt, nun der entführte Junge könnte dort versteckt worden sein. Darüber will er mit Pester reden. Martins Vater kommt hinzu, auch er hat ein dringendes Anliegen an Pester.
Aus Pesters Zimmer ertönt laut die Purples lang einleitendes Intro aus Child in Time. Immer wenn er es hört, wünscht er sich dieses über den Dingen stehen, Gelassenheit und Souveränität. Mit einer sich langsam aus dem Untergrund steigernden Melodie überkommen ihn diese Gefühle. Der ekstatische Gesang, eine Art hilferufender Schrei, tut ein weiteres dazu. Dass er einmal in einem Altenheim landen wird, hätte er sich nie träumen lassen, und dann auch als einer der jüngsten Bewohner. Eingebunden in diesen monotonen Rhythmus des Heimalltags, wie in einem Korsett, das einem die Luft abschnürt, und für Individualität bleibt nur die paar Quadratmeter Zimmer, um es christlich auszudrücken. Zelle wäre die treffendere Bezeichnung, denn mehr ist es nicht. Die Menschen ärgern sich über ihn. Er kann sie so richtig zur Weißglut treiben. Aber mehr als Krawall machen bleibt ihm nicht. Gerne hätte er es anders gehabt. Anfang der 70er Jahre war er richtig cool drauf. Freiheit mit einer Spur Egoismus und Spaß ohne Ende. Belastungen, Verpflichtungen, Zukunftsplanung waren Fremdworte und sollten es auch möglichst bleiben. Doch jetzt hat ihn die Zeit eingeholt. Vor allem, seitdem er an den Rollstuhl gefesselt ist. Wäre da nicht der doch besondere Kontakt zu Familie Bürger und insbesondere zu Martin, wäre er schon vollkommen versackt. Martin kommt ihn fast täglich besuchen und so auch heute. Strahlend vor Humor steht er plötzlich vor ihm, sein kleines Saxophon auf den Rücken geschnallt und in einem neuen anthrazitfarbenen Wollmantel mit drei großen weißen Knöpfen und hinten einem Schoßröckchen. Er sieht damit aus wie dieser schrecklich altkluge Knabe aus Der kleine Lord von Francis Hurchett Burnett. »Geile Jacke«, begrüßt Pester ihn. Martin nickt zufrieden. »Das ist aber super Musik, Olli«, lobt er ganz euphorisch zurück. »Naja, nicht so ein Jazzgedudel wie von deinem Vater. Da ist richtig Power drin, mein Lieber. Markanter, ehrlich, erdiger Hardrock. Versuch doch mal mitzuspielen.« Das Anliegen ist ebenso gewagt wie intim. Erst ziert er sich noch ein bisschen, weiß aber, dass er sich vor Olli, der ja eine Art Familienmitglied ist, nicht blamieren wird. Und schon bläst er pausbäckig in sein Saxophon und baut ein paar langgezogene, schrille Töne ein zu einem etwa 3 Minuten langen Solo von Gitarre und Orgel, das gut zum treibenden Rhythmus passt. Er krümmt seinen schmächtigen Oberkörper mal nach hinten, beugt sich dann mit dem Instrument weit vor. Seine langen Haare fallen ihm ins Gesicht, die Beine knickt er leicht ein. Er ist voll im Klang der Musik gefangen, wird eins mit dem Stück und vergisst dabei alles um sich herum. Super, echt geil, kommt es begeistert von Pester. Nur das begleitende Gegrunze von Bruno, einem seiner gestörten Mitinsassen, geht ihm dabei tierisch auf den Nerv. Deshalb zieht man sich in Pesters Zimmer zurück, das einem Hightech-Tonstudio gleichkommt. Von allen möglichen Verstärkern, Aufnahme- und Wiedergabegeräten baumeln Kabel und Kopfhörer herab. Kaltes Licht fällt von Neonröhren. Das Bett ist völlig zerwühlt und könnte dringend einen neuen Überzug gebrauchen. Eine ziemlich reizvolle Lösung für die Mitarbeiter der Hauswirtschaft könnte es sein, wenn er einem Wäschewechsel mal zustimmen würde, anstatt sie sofort hochkant aus dem Zimmer zu schmeißen. Wie aus dem Nichts ist Pesters Gesicht vor Schmerzen ganz verzerrt. Verdammtes Bein, stößt er hervor und greift nach einer auf dem Tisch liegenden Salbe. Martin leidet sofort mit. Soll ich dir beim Eincremen helfen? Nein, nein, lass mal, Marti, das mache ich besser selbst. Hast super gespielt, aus dir wird nur ein ganz großer, hör auf meine Worte. Martin ist ein wenig beschämt wegen der kühnen Prophezeiung, daher sieht er genau zu, wie Pester sich den Beinstumpf behandelt. Er betrachtet die rötlich-bläuliche Narbenverschließung, die aussieht wie ein zusammengeschnürtes Säckchen. Wenn ich die anfassen würde, hättest du dann besonders viele Schmerzen, fragt er ihn. Pester verneint und erklärt ihm, dass eher der ganze Stumpf schmerzt bis zu den Leisten und manchmal auch der Unterschenkel, der nicht mehr da ist. Martin staunt. Kannst du ruhig mal anfassen, fordert Pester ihn auf. Und tatsächlich, Martin berührt die Narbe sehr vorsichtig mit dem gebogenen kleinen Zeigefinger. Dann macht er ein nachdenklich besorgtes Gesicht. Was ist denn los, will Pester wissen, ekelst du dich? Nein, nicht wegen der Narbe. Bitte, Olli, es ist was ganz anderes, denn ich darf nicht viel darüber sagen. Es ist nämlich ein großes Geheimnis von Paul, Leni und mir. Du sollst mir nur eine einzige Frage beantworten. Wer sind die Ungeöffneten? Jetzt ist Pester erstmal platt und das kommt selten genug vor. Durch ihn geht ein Beben und dann bricht es aus ihm heraus. Das schallende Gelächter, das Spruzen von versuchten Wortbildungen, das Tränen der Augen, das ungläubige Kopfschütteln. Mittendrin hat es kaum hörbar an der Zimmertür geklopft und da Bürger keine Antwort erhält und nur das dröhnende Lachen Pesters vernimmt, steht er ganz unvermittelt im Raum. »Na, hier geht's ja fröhlich ab«, stellt Bürger etwas griesgrämig fest. Er hatte die Musikeinlage von Martin schon am Eingang des Wohnbereichs vernommen und ist ziemlich stolz auf seinen Jungen. Obwohl dieser verdrehte Geschmack von Pester mehr als gewöhnungsbedürftig ist und schon immer an seinen Nerven gebohrt hat. Pester, der sich zwar langsam etwas eingekriegt hat, ist trotzdem kaum in der Lage, richtig zu sprechen. Ja, wir hatten von den Ungeöffneten geredet. Marti, wende dich da besser an deinen Vater. Ich glaube, der kann dir das besser erklären. Von den Ungeöffneten? Wie kommst du denn darauf? Bürger geht vor seinem Sohn auf die Knie. Martin blickt ihn im Ernst in die Augen. Er versteht nicht, warum seine Frage bei Olli so viel Belustigung auslöste. Es waren 2 Schwestern. Sie lebten eins in der alten Ruine, schräg von unserer Wohnung. Jetzt sind sie tot. Also Pauls Vater hat gesagt, sie waren nicht verheiratet und sind deshalb wieder verschlossen zu unserem Herrgott zurückgegangen. Pester brustet schon wieder los und auch Bürger muss sich ein Grinsen verkneifen. Sein Sohn steht ganz hilflos und frustriert vor ihm. Das macht ihn so wütend, dass er auf der Stelle beschließt, diesem Vater von Paul niemals auch nur ansatzweise einen Job anzubieten. Wie du schon gehört hast, hatten diese beiden Damen nie einen Ehemann. Es ist also anzunehmen, dass sie nie von einem Mann geküsst wurden. Ihm fallen nicht die richtigen Worte ein. Wie erklärt man das einem 8-Jährigen? Und Pester hockt selbstgefällig in seinem Rollstuhl und grient nur blöde vor sich hin. Als ihm das Gestammel von Bürger zu anstrengend wird, nimmt er die Sache selbst in die Hand. Mensch, Marti, das waren Jungfrauen, ruft er aus. Bürger verzieht das Gesicht. Er muss sich ernsthaft überlegen, ob ein weiterer Kontakt mit diesem unsensiblen Klotz auf Dauer nicht doch schädlich für seine Kinder sein könnte. Jungfrauen, flüstert Martin, das kann nicht sein. Paul sagte, die waren doch schon ziemlich alt. Jungfrau ist einfach so ein Begriff, der nichts mit dem Alter der Person zu tun hat. Es ist ein ganz altes Wort für Frauen, die nicht verheiratet sind. Du kennst es doch aus der Bibel. Man sagt manchmal auch alte Jungfer, tastet Bürger sich vorsichtig weiter an die Materie heran. Pester rollt mit den Augen, langsam wird es ihm doch zu bunt mit den beiden. Doch Martin nickt, obgleich ihm vieles noch unklarer wird. Jungfrau Maria zum Beispiel, war die nun verheiratet oder nicht? Aber es spielt nun auch keine Rolle, er muss dringend was anderes loswerden. Du Papa, es ist nur so, ich habe sie gestern Nacht von meinem Fenster aus gesehen. In der Ruine, die ungeöffneten, ganz bestimmt. Es war fürchterlich, ich sah ihre Schatten und Lichter flackerten im ganzen Erdgeschoss. Er ist ziemlich aufgeregt, Bürger versucht ihn zu beruhigen, was ihm nicht gelingt. Bitte, du musst mit mir da reingehen. Er umfasst die Schultern seines Vaters und zieht sich näher an ihn heran. Vielleicht ist Christian dort. Aber wie kommst du denn darauf? Wir können sowas nicht einfach machen. Ich kenne den Besitzer des Hauses doch gar nicht. Da gibt es ein Kellerloch, die Treppe ist eingestürzt. Es liegen nur so Bretter drüber. Christian könnte da reingefallen sein. Bitte lass uns gucken gehen, bettelt er. Bürger überlegt, er hat keine Ahnung, ob die Polizei auch dort gesucht hat. Aber er nimmt es mal an. Ich könnte per Kuhgräsung anrufen, schlägt Bürger vor. Nein, das ist gar nicht gut, weil die Polizei doch dann weiß, dass wir da einfach eingebrochen sind. Paul kriegt Ärger mit seinem Vater, wenn der das hört. Er wird ihn verprügeln. Richtig, mischt Bester sich ein. Lass das mit den Bullen, da kommt nichts Gutes bei rum. Bürger sieht ihn scharf von der Seite an. Ich muss mal darüber nachdenken, okay? Jetzt muss ich noch etwas mit Olli besprechen. Das dauert nicht lange. Du kannst ja in der Zwischenzeit nach Bruno sehen, ob da alles in Ordnung ist. Und wenn er gut drauf ist, kannst du ihm was auf dem Saxophon vorspielen. Bürger weiß schließlich, dass Martin allem, was mit Pester zusammenhängt, eine besondere Aufmerksamkeit schenkt. Und das ist momentan gar nicht günstig.
Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Susanne und Franz B. Becker. Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Susanne und Franz B. Becker mit einer Trilogie um Todesfälle im Pflegeheim. Und nachdem wir nun den ersten beiden Blöcke aus den ersten beiden Büchern gehört haben, geht es nun weiter mit dem erst vor kurzem erschienenen Roman Seele um Seele.
Unser neuer Roman Seele um Seele, ein Heimkrimi, aus dem wir gleich lesen werden, spielt im Januar 2021. Für Markus Bürger gibt es im christlichen Stift Maria im Tannenwald neue Probleme. Die öffentliche Meinung setzt ihm zu. Die hochtechnisierte Pflege steht am Pranger. Die Bevölkerung ist entsetzt über die menschenverachtende Versorgung durch Androiden. Zudem ist seine Frau Marie nicht an seiner Seite. Sie ist zu ihrer an Depressionen leidenden Mutter nach Düsseldorf gefahren, das erzählt Bürger jedenfalls seinen Kindern. Wo sie sich in Wirklichkeit aufhält, löst sich erst am Ende des Romans auf. Dann erhält er auch noch einen Auftrag vom Kölner Erzbistum, initiiert vom Kuratoriumsvorsitzenden Breitkreuz, der damit glaubt, den guten Ruf des Hauses wiederherstellen zu können. Die ehemalige Leiterin des Stifts und vor wenigen Jahren verstorbene Ordensschwester Susanne Margarete soll vor der Zeit selig gesprochen werden. Bürger soll Recherche betreiben, Zeitzeugen befragen und nach alten Akten suchen, die von der Güte und Demut der Nonne erzählen und somit eine Einleitung des kirchlichen Verfahrens rechtfertigen. Was sich als äußerst schwierig erweist, denn er stößt auf eine Mauer des Schweigens und kommt letztendlich einem grausigen Geheimnis auf die Spur. Der Begriff Heimkrimi ist nicht zufällig gewählt. Der Roman verläuft durch die Jahrzehnte und Wandlungen des Stifts vom Kinderheim über Altenpflege vor der Einführung des Pflegeversicherungsgesetzes hin zur Pflege in naher Zukunft. Die eingeflochtene Geschichte beschreibt die 10-jährige Christi, die in den 60er Jahren nach dem Tod ihrer Eltern zusammen mit ihrem jüngeren Bruder Phil im Waisenhaus lebte. Sie zeugt von den Erlebnissen vieler Kinder, die bis heute an den Folgen ihrer Unterbringung leiden und um Wiedergutmachung kämpfen. Zum besseren Verständnis, die Altenpflege zeigt in Band 2 und 3 eine Zukunft, wo sie wohl zwangsläufig hinführen wird. Zu einer Versorgung durch Androiden, einer computergesteuerten Überwachung und Ähnlichem. In der Realität sieht es nicht so aus. Noch nicht. Aber es wird schon heute mit Volldampf darauf hingearbeitet. Das erste Kapitel, Alles wie gehabt, beginnt in Markus Bürgers Büro. Er ist der Serviceleiter des Stifts, früher wurde so jemand auch Heimleiter genannt. Einst war er Priester, das war bevor er seine Frau kennenlernte und mit ihr zwei Kinder bekam. Die Montage sind für ihn eine einzige Qual, weil das erlösende Wochenende noch Lichtjahre entfernt zu liegen scheint. So fängt er den Morgen erstmal ganz betulich an, und zwar mit dem Lesen der Tageszeitung.
Montag, 4.1.2021 vormittags. Sieht so eine humane Pflege aus. In den deutschen Pflegeheimen unserer Republik herrschen menschenverachtende Zustände. Mit hochtechnisierten Mitteln wird versucht, einen seit Jahren fortschreitenden und lange bekannten Personalmangel zu kompensieren. Mit fatalen Folgen, erklärt Professor Dr. Carsten Lüttjohann, Verhaltensforscher an der Universität Düsseldorf, in einem Interview dem Altenburger Tageblatt. Unsere alt gewordenen Mitbürger werden systematisch auf den Stand von Retortenembryonen zurückentwickelt, so Lüttjohann weiter. Durch das dauerhafte Liegen in vollklimatisierten, Schwerelosigkeit erzeugenden Sandstrahlbetten nehmen sie allmählich die Haltung und Wahrnehmung einer ungeborenen Leibesfrucht in der Gebärmutter ein. Des Weiteren werden sämtliche Stoffwechselvorgänge dieser armen Menschen von außen beeinflusst. Sie sind an Ernährungsschläuchen, Temperatursonden und Kreislaufregulatoren angeschlossen. Ihre Ausscheidungen werden automatisch abgeleitet und in besonderen Fällen schreckt man auch nicht davor zurück, ihnen chirurgisch einen künstlichen Darmausgang anzulegen. Das, was noch manuell an ihnen verrichtet werden muss, übernehmen lebensechte Androiden. Auch sorgen diese für die geistige Anregung der Klientel mit erschreckenden Szenarien. Nicht selten sind die künstlichen Pfleger einer bekannten Person aus den frühen Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts nachempfunden. Da ist von Brigitte Bardot bis Graf Dracula alles dabei. Lüttjohann weiß von einigen Einrichtungen, dass die Bewohner tagelang kein reales menschliches Wesen zu Gesicht bekommen und er fragt sich, was ist der nächste Schritt in dieser horrenden Rückentwicklung? Markus Bürger schlägt die Zeitung zu. Ja, das fragt er sich auch. Und noch mehr würde ihn interessieren, zu was die öffentliche Meinung hier mal wieder mobilisiert werden soll. Orpheus aus der Unterwelt lässt grüßen. Diese Stimmungsmache führt zu rein gar nichts. Außer, dass sie das Bankkonto dieser Zeitungsverlage füllt. Es sind doch die gleichen Leute, die sich vor einigen Jahren darüber echauffierten, dass die Alten total unterversorgt waren, weil es auf dem freien Markt kein Personal gab, das die Arbeit machen wollte. Eine Lösung wäre vielleicht, wenn die selbst eine Kolonne zur Pflege vorbeischicken würden. Sein Blick wandert abwärts. In der äußeren Ecke seines Büros steht ein Korb mit einem fetten, silberfarbenen Mops drin. Sein Sohn Martin bekam ihn kurz nach Weihnachten aus einem Tierheim. Dieser Wunsch nach einem Hund begründete sich darin, dass er und sein liebster Spielkamerad Paul ihre Gruppe der fünf Freunde, wie sie in den Romanen von Enid Blyton beschrieben werden, komplettieren wollten. Und nun soll das Vieh ständig hier rumliegen, während seine Kinder die Schule besuchen. Noch sind allerdings Ferien. Sie toben irgendwo im Haus herum ohne Hund. Klasse. Es ist ihm absolut schleierhaft, was Martin sich dabei gedacht hat. Der Mops macht keine Anstalten, sich auch nur einen Zentimeter von alleine fortzubewegen, geschweige denn, sich für ein Abenteuer einspannen zu lassen. Die Augen sind groß und rund, werden aber von den tiefen Stirnfalten nach unten gedrückt, als wenn sie keinen richtigen Halt im Kopf finden und somit wie zerlaufene Spiegeleier wirken. Jetzt öffnet er seine schwarze, feuchte Schnauze, die aussieht wie eine groteske Clownsbemalung, ein Stück weit, und kleine spitze Zähne kommen zum Vorschein. Es ist, als würde er Bürger diabolisch angrinsen. Sagen Sie mal, Kaiser, riecht es hier nicht etwas streng? Nee, kann ich nicht behaupten, antwortet seine Sekretärin, die gerade dabei ist, sich ihre Nägel zu feilen, aus dem Raum nebenan durch die geöffnete Tür. Momentan gibt es für beide nicht viel zu tun. Nach Einführung des Pflegeversicherungsgesetzes Römisch 6 laufen alle administrativen Vorgänge direkt über die Krankenkassen, die mit dem Server des Stifts verbunden sind. Was machen Sie heute eigentlich, außer sich von Ihren Hautanhangsgebilden zu befreien, meine ich, fragt Bürger. Chef, haben Sie Ärger mit Ihrer Frau oder was ist los? Ich finde, dass Sie das nichts angeht, erwidert er schroff. Kaiser wirft ihm einen genervten Blick zu und widmet sich dann weiter ihrer Schönheitspflege. Seit Bürger auf der letzten Personalweihnachtsfeier der gesamten Belegschaft offenbarte, dass er in einigen Monaten einer neuen Berufung nachgehen wird, ohne es ihr vorher persönlich gesagt zu haben, ist sie nicht mehr gut auf ihn zu sprechen. Sie kann nicht ahnen, dass sie mit ihrer Behauptung voll ins Schwarze getroffen hat. Es kommt Arbeit auf uns zu, sagt Bürger nach einer Weile. Kaiser riskiert ebenfalls einen Blick auf den Überwachungsmonitor. Ich würde sagen, da kommt Arbeit auf Sie zu. Soll ich die Tür zumachen? Nein, aber Sie können uns Kaffee organisieren, sonst überstehe ich das nicht. Kaiser erhebt sich, öffnet für Jürgen Krawack die Tür, der immer wieder begeistert davon ist, dass man sein Herannahen wohl förmlich zu spüren scheint, und geht ins hintere Büro, um die Kaffeezeremonie einzuleiten. Krawack nimmt ohne Umschweife am Schreibtisch gegenüber von Bürger Platz. Es ist zu einem festen Ritual geworden, dass er jeden Morgen nach dem Frühstück im Serviceleiterbüro vorstellig wird, um irgendeinen Quatsch vom Stapel zu lassen, den Bürger sowieso nicht beeinflussen kann. Und wie jeden Morgen ist er schlecht rasiert, ungekämmt und unzureichend gekleidet. Heute trägt er einen geringelten Strickpullover, der sich schon so weit aufgeribbelt hat, dass der verkrustete Bauchnabel frei liegt. Das Vorhandensein von Unterwäsche kann Bürger nicht ausmachen. So viel zur Versorgung der psychisch Kranken und Drogenabhängigen in den Pflegeeinrichtungen. Mit oder ohne Androiden, mit ausreichend oder zu wenig menschlichem Personal. »Ich möchte hiermit einen Antrag auf Freilassung stellen«, sagt Krawack mit fester Stimme. Er sitzt da wie ein wild gewordener Kannibale, der schon Witterung aufgenommen hat. Wer das Opfer sein soll, ist auch klar. Bürger versucht, seine Aufmerksamkeit auf den Fleischklumpen im Hundekorb zu lenken, aber das gelingt nicht richtig. Krawack ist voll auf den Serviceleiter fixiert. Seine Augen flackern nervös. Ein sicheres Zeichen für entweder eine Unter- oder Überdosierung. Die neue Generation der Psychopharmaka bedarf einer genauen Beobachtung des Patienten, damit der Heimarzt eine sich dem jeweiligen Zustand angepasste, ständig wechselnde Medikation verordnen kann. Für die Beobachtung ist das Pflegepersonal zuständig. Bürger ist sich nicht sicher, ob er auch in diese Kategorie fällt, und überlässt es daher lieber den Fachleuten, die was davon verstehen. »Und was soll ich dabei tun?«, fragt er nach. Krawack hat ihm schon 1000-mal gesagt, dass er nicht gesiezt werden möchte, und Bürger versucht daher möglichst eine direkte Ansprache zu vermeiden. Ein zu vertrauter Umgang mit Personen, die ihm nicht unbedingt ans Herz gewachsen sind, war ihm schon immer suspekt. »Sie? Sie sind doch hier der Leiter, wenn ich mich nicht irre.« Der Ton wird aggressiver. »Eine Freilassung kann man nur erwirken, wenn man gefangen gehalten wird. Und naja, du kannst schließlich, wann immer es dir gefällt, zur Tür herausschlendern«, stellt Bürger mal eben die Fakten dar. Was allerdings nur bewirkt, dass ein langer Speichelfaden aus Krawacks Mund läuft. Ohne abzureißen, steuert er direkt auf die Tischplatte zu. Bürger ekelt sich schon jetzt vor dem Moment des Aufschlags. Dann passiert es. Krawack setzt zum Sprechen an und der Faden befeuchtet die billige Mahagoni-Imitation. »Seit wann duzen wir uns denn, hä? Ist man denn hier ein Stück Dreck zweiter oder sogar dritter Klasse?«, brüllt er. Bürger hebt die Augen gen Himmel. »Kaiser, wo bleibt der Kaffee? Und nehmen Sie ein Tuch mit«, ruft er hinter sich. Während Kaiser jedem einen Becher hinstellt, die Tischplatte wischt sie demonstrativ nicht trocken, beruhigt Krawack sich wieder so weit, dass er eine Beschreibung davon abgeben kann, wie er sich sein zukünftiges Leben vorstellt. Er Er träumt von einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, wünscht sich mehr Privatsphäre. Seine Mitbewohner in der zweiten Etage stören ihn. Besonders Olli Pester geht ihm auf den Geist. Auch möchte er seinen Besuch angemessen empfangen können. Bürger fragt lieber nicht, welcher Besuch das denn sein soll. Von Ivan der Schreckliche bis Charles Manson, nicht zu verwechseln mit Marilyn Manson, ist alles drin. Sie wissen schon, warum Sie hier sind, fragt er stattdessen. Es ist ja nicht so, dass Sie draußen besonders gut zurechtkommen. Da sind zum Beispiel mehrere Beschwerden wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, wenn Sie unwissentlich ohne Hose auf der Parkbank rumsitzen und dann müssen auch noch Ihre Medikamente richtig dosiert werden. Ich leide unter einer Stinknase, sagt Kravak vollkommen losgelöst und ohne Verbindung zum eigentlichen Thema. Unter was? Meine Nase stinkt wie ein altes Katzenklo, sagt man mir. Ich selbst kann diese Gerüche nicht wahrnehmen. Das ist unangenehm und nicht heilbar. Bürger glaubt nicht richtig zu hören. Das ist keine Stinknase, sondern das Ergebnis einer mangelnden Körperhygiene. Wenn man eben komplett auf Seife, Deo oder Duschgel verzichtet, kommen einem schon mal sonderbare Düfte an die Schleimhäute. Und dann vielleicht auch wegen der Törle da unten. Er deutet wieder auf den Hundekorb samt Inhalt. Ich kann es ebenfalls riechen. Also was ist jetzt mit meiner eigenen Wohnung, wird Kravak wieder ungehalten. Gibt das bald was? Ich will mal in Ruhe scheißen, ohne dass eine Kamera auf mich gerichtet ist. Da ist Bürger ganz bei ihm. Allerdings muss er in seiner Position die Rolle des schmierigen Politikers einnehmen, der alles schönredet. Das ist doch nur zu Ihrer Sicherheit. Und alles andere müssen Sie schon mit Ihrer Betreuerin besprechen. Ich kann da nichts für Sie tun. Was etwa mit Pimöse? Die macht nichts. Seine langen Nägel kratzen übers Furnier. Bürger stöhnt innerlich auf. Herr Kravak, Sie wissen genau, dass die nicht so heißt. Er kommt gerade nicht auf den richtigen Namen. Irgendwas, das so ähnlich klingt wie die Vorhautverengung von Martin, an der er vor einigen Jahren unter großen Schmerzen operiert wurde. Er hat dermaßen mitgelitten, als würde dieser Eingriff an ihm selbst durchgeführt. Seine schrecklichen Erinnerungen werden jäh von Kaiser unterbrochen. Breitkreuz ist am Apparat, soll ich durchstellen? Auch das ist ein tägliches Ritual. Jeden Morgen ruft der Kuratoriumsvorsitzende des Stifts bei ihm an, um ihm die Hölle so richtig heiß zu machen. Bürger merkt schlagartig, wie etwas Saures in ihm hochsteigt und noch was fällt ihm zum ersten Mal auf. Kravak weidet sich an seiner seelischen Pein. Er erkennt es daran, wie sein Gegenüber sich zurücklehnt und ein zufriedenes Grinsen aufsetzt. Vielleicht ist es das, was ihn um diese Zeit in sein Büro treibt. Ja, natürlich, mir bleibt wohl kaum was anderes übrig, sind Bürgers letzte Worte, ohne zu ahnen, dass die Zeit der Besinnlichkeit auf lange Zeit aus seinem und Kaisers Büro verdammt sein wird.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Susanne und Franz B. Becker mit einer Trilogie um Morde und Todesfälle in Pflegeheimen. Wie schreibt man gemeinsam eine Krimi-Trilogie?
Ja, wir müssen natürlich bei einem Krimi den genauen Ablauf festlegen, damit es von Anfang bis Ende schlüssig bleibt. Wir überlegen uns, glaube ich, gemeinsam den Plot, teilen dann ganz genau in Kapitel und einzelne Abschnitte ein und dann sucht sich jeder den Abschnitt aus, der ihm mehr liegt. Ne? Vielleicht oft abwechselnd, mitunter schreibt auch einer mehrere nacheinander.
Ja, und es ist so, dass man vielleicht denken könnte, man könnte zu zweit schneller schreiben als allein. Das ist aber nicht der Fall. Man diskutiert natürlich manche Dinge durch, muss sich denn irgendwie einigen und
ja, also wir sprechen halt einfach ab, wem was am besten liegt und dann haben wir beide auch relativ große Freude am Schreiben, ja. Sag ich mal.
Dann ist es natürlich so, dass die Dinge, jeder schreibt seinen Part und man muss die Dinge nachher dann aneinander flechten, dass die Übergänge gut werden. Es geht also einer immer dahinter und einer prescht immer vor. Das wechselt auch ab, je nach Thema. Und wir sind natürlich auch das Arbeiten gemeinsam gewohnt, weil wir seit 20 Jahren in der Pflege zusammengearbeitet haben und von daher ist das für uns optimal.
Okay, also auf jeden Fall ist eine interessante Trilogie dabei rausgekommen. Das war die Lesebühne vom 13. August mit Susanne und Franz B. Becker. Ich möchte noch einen Ausblick geben auf die nächsten Lesebühnen, beziehungsweise erstmal eine absagen. Es wird am September keine Lesebühne geben. Am 10. September berichtet Radio FIPS live vom Göppinger Stadtfest. Deswegen entfällt die Lesung mit Johanna Schober, Hüterin der Muster, am 10. September. Sie entfällt nicht ganz. Diese Lesung wird verlegt auf den 14. Januar 2018. Die nächste Lesebühne, die stattfinden wird, da geht es hoch hinaus. Am Sonntag, dem 8. Oktober von 16 bis 17 Uhr. Dr. Gregor Hundeshagen, ein MKG-Chirurg, besteigt die höchsten Gipfel aller Kontinente. Mein Seven Summits Weg. Ich glaube, das wird nicht nur etwas für Bergsteiger.